Vergangene Woche wurde der Jahresbericht 2025 der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus bzw. des Bundesverbands von RIAS veröffentlicht. Einer der Autorinnen bzw. die Co-Autorin ist Bianca Loy, die ich sehr herzlich am Telefon begrüße, um darüber zu sprechen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Zunächst einmal kurz und knapp, was sind denn die zentralen Ergebnisse des Jahresberichtes?
Ja, zuallererst kann man sagen, dass wir weiterhin ein anhaltend hohes Niveau von antisemitischen Vorfällen in Deutschland dokumentieren. Um das mal zu veranschaulichen, wir haben letztes Jahr 8.725 Vorfälle dokumentiert. Das entspricht rechnerisch knapp 24 antisemitischen Vorfällen pro Tag. Wir sind damit immer noch auf einem sehr hohen Niveau nach dem 7. Oktober 2023. Seitdem hat sich die Fallzahl nahezu verdreifacht und wir haben jetzt das zweite Jahr im Folgenden sehr hohes Vorfallaufkommen.
Welche Entwicklungen und Tendenzen können Sie denn 2025 feststellen oder stagniert es einfach auf einem hohen Niveau?
Es ist tatsächlich nicht nur die Quantität der Vorfälle, sondern auch die Qualität, die sich verändert hat. Also nach wie vor äußert sich Antisemitismus in Deutschland auch gewaltförmig. Das haben wir im vergangenen Jahr auch gesehen, bei über 170 Angriffen, 250 Bedrohungen und auch 4 Fällen extremer Gewalt, also Fälle, die potenziell tödlich enden können. Eine ganz große Rolle auch im vergangenen Jahr hat der israelbezogene Antisemitismus gespielt. Der kam in ungefähr 68% der Vorfälle auf. Und das war für uns auch ganz interessant zu sehen, dass so konkrete Entwicklungen im Kriegsgeschehen im Nahen Osten, also zum Beispiel die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Oktober 2025, kaum Auswirkungen hatten auf die Anzahl antisemitischer Vorfälle. Das heißt, die Mobilisierung, die wir seit dem 7. Oktober 2023 sehen, die ist einfach anhaltend hoch. Das ist ein Niveau von Vorfällen, das wir ja bis dahin nicht gekannt haben. Das heißt, ja, einerseits stagnieren die Zahlen, sie sind weiterhin sehr hoch, aber das ist definitiv keine Entwarnung.
Welche Gründe könnte es denn haben, dass das Kriegsgeschehen im Nahen Osten bzw. das Kriegsgeschehen von Israel gegen die Hamas kaum Einfluss auf die Zahlen antisemitischer Vorfällen hat?
Was wir beobachten, ist einfach eine generell hohe Mobilisierung gegen Israel und auch das israelische Vorgehen im Gazastreifen, was ja per se erstmal total legitim ist und nachvollziehbar. Aber wir sehen einfach auch immer wieder, dass sich auf diesen zum Beispiel Versammlungen antisemitisch geäußert wird oder genau es zu Schmierereien kommt, zu Aussagen, zu Beschimpfungen, Beleidigungen mit Bezug auf diesen Krieg, die dann eben die Grenze überschreiten zum Antisemitismus, die antisemitisch sind. Und wir sehen aber, dass, ja, wir nennen das eine Gelegenheitsstruktur für antisemitische Vorfälle. Es kommt ganz viel zusammen, die politische Ebene, aber auch die Mobilisierungsebene, die Menschen in Deutschland dazu veranlasst, sich antisemitisch zu äußern. Also wir haben quasi Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, antisemitische Ressentiments offen zu äußern. Und dann spielt es tatsächlich gar nicht so eine große Rolle, welche Entwicklungen gerade im Nahen Osten konkret geschehen.
Eine der Zahlen, die sich erhöht hat, ist von Antisemitismus im Internetbereich, also online. Was können Sie denn zu den Gründen für diesen Anstieg sagen?
Ja, da muss man zuallererst immer sagen, dass wir einen sehr engen Begriff davon haben, was online für uns überhaupt als Vorfall dokumentiert wird, auch aufgrund der schieren Anzahl antisemitischer Inhalte im Internet. Das heißt, wir nehmen nur das auf, was konkret adressiert ist, also wo jemand zum Beispiel per Direktnachricht angeschrieben wird oder in einem Kommentar markiert wird mit antisemitischen Inhalten, aber natürlich auch E-Mails und so weiter. Und trotzdem, trotz dieser sehr engen Auslegung von Antisemitismus online, eignete sich im vergangenen Jahr jeder vierte Fall im Internet. Wir haben beobachtet, dass es hier quasi in zwei Richtungen geht, die sich jetzt auch nicht unbedingt widersprechen. Aber wir sehen einerseits natürlich die bekannte Codierung und Chiffrierung im Online-Bereich und dann auch noch Enthemmung. Das heißt, ja, wir haben im vergangenen Jahr leider auch fast 43% unserer antisemitischen Bedrohungen im Internet dokumentiert. Das heißt, der Antisemitismus wird hier, wie ich gerade gesagt habe, ungehemmt artikuliert. Eine These dazu ist, dass sich Menschen, also die sich antisemitisch äußern, Täterinnen, einfach da sehr sicher fühlen, das Internet vielleicht auch als Art rechtsfreien Raum begreifen und sich auch immer wieder hinter der Anonymität zurückziehen können. Das erstmal zum generellen Auswirken von Antisemitismus online, aber wir hatten im vergangenen Jahr auch immer wieder kleinere Shitstorms oder dass es so eine Welle von antisemitischen Vorfällen gegen bestimmte Institutionen gab, beispielsweise das Generalkonsulat des Staates Israels in München hat eine Vielzahl von antisemitischen Kommentaren erhalten, aber auch Menschen, die dem widersprochen haben, wurden mit antisemitischen Vorfällen dort konfrontiert. Was ich auch sehr erschütternd fand im letzten Jahr waren, ich glaube, es waren über 30 Fälle allein in Sachsen-Anhalt, wo jüdische Gemeinden negative Bewertungen auf Google Maps bekommen haben mit antisemitischen Kommentaren, in denen zum Beispiel der rechtsextreme Terrorangriff an Yom Kippur 2019 in Halle Saale und Widersdorf verhöhnt wurde. Wir sehen da ganz unterschiedliche Formen und manchmal kommt es dort eben auch zu einer Häufung von antisemitischen Vorfällen.
Sie haben auch schon mit dem Begriff des Shitstorms ein gutes Stichwort geliefert. Ich beobachte, dass häufig Rassismus als Bezeichnung verwendet wird, um quasi die Sichtbarmachung von Antisemitismus zu diskreditieren. Oftmals wird in politischen Debatten Rassismus und Antisemitismus gegeneinander ausgespielt. Sie betrachten in dem Jahresbericht 2025 aber auch Verschränkungen von Antisemitismus mit anderen Ungleichheitsideologien wie eben Rassismus. Können Sie Beispiele zur Verschränkung von Antisemitismus mit Rassismus nennen, um das für unsere HörerInnen noch ein bisschen greifbarer zu machen?
Ja, sehr gern. Ich habe hier einen relativ drastischen Vorfall mitgebracht zu dem Thema. Der hat sich in Mecklenburg-Vorpommern ereignet. Da eine Gruppe auf einer ganz normalen Busfahrt, also so ein Stadtbus, eine Gruppe auf dem Weg zu einer rechtsextremen Versammlung in Schwerin, die sich auf dieser ganzen Fahrt massiv antisemitisch und rassistisch und auch misogyn geäußert haben. Die haben zum Beispiel Parolen gerufen wie Juden an die Wand. Rechtsextreme Lieder gesungen, auch das sogenannte U-Bahn-Lied, wo gesagt wird, dass eine U-Bahn nach Auschwitz gebaut wird. Und nah an der Unterkunft für Geflüchtete hat diese Gruppe dann Anzünden skandiert und auch weitere Fahrgäste bedroht. Da taucht es quasi nebeneinander auf in einem Vorfall. Wir sehen es aber auch teilweise direkt miteinander verschränkt. Also wenn wir uns zum Beispiel den Verschwörungsmythos des großen Austauschs ansehen, der funktioniert ja nur durch diese Kombination. Also die Sorge oder die Imagination der massenhaften Migration, die dann als drittens hier im Hintergrund die Juden und Jüdinnen oder die Profiteure vermutet. Also es äußert sich ganz unterschiedlich. Wir haben jetzt im letzten Jahr gesehen, dass die meisten Vorfälle, die eine Verschränkung hatten, die wir dokumentiert haben, auch mit Rassismus einhergingen. Das war die häufigste Form.
Wir sprechen ja hier on air bei Radio Dreieckland. Radio Dreieckland liegt in Freiburg in Baden-Württemberg. Deshalb sind wir auch ein bisschen interessiert aus Einblicken in das Fallgeschehen in Baden-Württemberg. Das erste Mal sind eben Zahlen eingeflossen, beziehungsweise das erste Mal von einer eigenen Regionalstelle von RIAS in Baden-Württemberg. Was können Sie dazu sagen und haben Sie vielleicht auch da Fallbeispiele mitgebracht?
Ja, sehr gerne. Ich habe Ihnen Fallbeispiele mitgebracht. Ich würde mich allerdings trotzdem ein bisschen zurückhalten, weil die Kolleginnen aus Baden-Württemberg auch in 3 Wochen ihren eigenen Bericht nochmal vorstellen mit ganz vielen Details zur Lage vor Ort. Wir haben das Glück, durch diese Meldestelle natürlich mehr Vorfälle mitzubekommen und es wird mehr bekannt, weil die Kolleginnen vor Ort sich einfach vernetzen. Wir haben beispielsweise im letzten Jahr, weil wir gerade schon über online gesprochen haben, wir schauen da immer danach, wo sitzen die Betroffenen. Die Polizei schaut, wo sitzen die Täterinnen, dann ist das ein Vorfall aus der Region. Wir schauen danach, wo sitzen die Betroffenen, wo kam es zu dem Vorfall. Und wir hatten beispielsweise im letzten Jahr einen Fall, der sich auf Facebook ereignet hat von einer Jüdin aus Baden-Württemberg, der jemand bei Facebook eine Dose von Zyklon B geschickt hat mit dem Kommentar noch auf Lager. Also so einen ganz klaren Verweis auf die Vernichtungspraxis der Nazis. Wir haben aber auch Vorfälle aus dem Versammlungsgeschehen. Es gab anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen in Konstanz einen Redebeitrag, in dem Rednerinnen dazu aufgefordert haben, den Zitat Kapitalismus mit all seinen Aufregungen, Imperialismus, Faschismus, Zionismus zu zerschlagen. Und genau dieser Beitrag hat dann geendet mit der Parole Fuck Israel, also eine Wortneuschöpfung von Israel verknüpft mit Hölle, also anschließend an so antijudaistische Assoziation von Jüdinnen und Juden mit dem Teufel. Das war jetzt ein Beispiel aus Konstanz. Wir haben auch in Baden-Württemberg leider Vorfälle an Schulen dokumentieren müssen. Da hat zum Beispiel ein jüdisch-israelischer Schüler hat gehört, wie jemand gesagt hat, oh Mann, da kommt der nervige Jude. Also auch dieses sehr klassische Jude als Schimpfwort in der Schule. Das wurde auch in Baden-Württemberg dokumentiert.
Was Ihr Jahresbericht auch zeigt, ist, dass der Antisemitismus mit rechtsextremem Hintergrund auf ein Hoch von 9% stieg, aber auch anti-israelischer Aktivismus, was die meisten Fälle ihre Statistik quasi vorweisen, aber auch links-antisemitischer Hintergrund bei den antisemitischen Fällen stieg. Worin liegen denn die Unterschiede der Fällen mit diesen Hintergründen, die zu diesen politischen Hintergründen zugeordnet werden? Weil ich habe auch da eine eigene Beobachtung, die ich kurz nennen möchte, denn viele linke Demos, die ich in letzter Zeit beobachtet habe, werden durch antisemitische Gruppen oder Einzelpersonen instrumentalisiert zu ihren Zwecken. Aber wann genau ist denn anti-israelischer Aktivismus dann nicht mehr linksimperialistisch? Können Sie da präzisieren?
Ja, kann ich gerne machen. Ich würde einmal vorwegnehmen oder voranstellen, dass wir ein sehr konservatives Vorgehen haben, was die Zuordnung von diesen politisch-weltanschaulichen Hintergründen angeht. Wir haben regelmäßig zwischen 50% und 60% der Fälle, die für uns unbekannt bleiben, wo wir jetzt nicht spekulativ einfach einen Hintergrund zuschreiben, beispielsweise während der Stereotype, die geäußert wurden, sondern das tatsächlich nur dann machen, wenn wir es einwandfrei zuordnen können. Dabei sehen wir auch, dass jede Form von Antisemitismus, die wir unterscheiden, auch von jedem politisch-weltanschaulichen Hintergrund ausgeht, die wir unterscheiden. Das ist mir mal ganz wichtig, am Anfang einmal zu sagen, weil wir Antisemitismus ganz klar als ein gesamtgesellschaftliches Problem sehen und da braucht natürlich dann auch eine gesamtgesellschaftliche Antwort drauf. Wir unterscheiden mehrere politisch-weltanschauliche Hintergründe und Sie haben es gerade schon gesagt, dass der anti-israelische Aktivismus mit 23% die meisten zuordbaren Vorfälle ausgemacht hat im vergangenen Jahr. Das ist eine Tendenz, die wir seit dem 7. Oktober 2023 beobachten. Wir haben es hier mit einem Milieu zu tun, sich gut vernetzt und auch stark mobilisiert. Wir unterscheiden das so, dass wir sagen, das sind Akteure, bei deren politischen Agieren die feindliche Haltung gegenüber Israel dominiert. Da können natürlich auch Versatzstücke anderer politischer Hintergründe dabei sein, aber dass das zentrale Thema eigentlich die feindliche Haltung gegenüber Israel ist. Und darunter fallen dann bei uns beispielsweise säkuläre palästinensische Gruppen, aber auch Unterstützerinnen antisemitischer Boykottkampagnen gegen den jüdischen Staat Israel. Und in Abgrenzung dazu ordnen wir Fälle zu einem links-anti-imperialistischen Hintergrund zu, die mit linken Positionen verbunden sind oder bei denen Bezug auf linke Traditionen wie dem, würde ich jetzt sagen, in Klammern befreiungsnationalistischen Anti-Imperialismus feststellbar ist. Wir sehen aber auch, gerade weil der anti-israelische Aktivismus so stark mobilisiert und es auch schafft, verschiedene Akteure zusammenzubringen, dass wir dort auch immer wieder Versatzstücke von anderen Ideologien und politischen Hintergründen sehen. Wir schauen dann immer beispielsweise im Versammlungsgeschehen, wer mobilisiert, wer ruft dazu auf. Und da gibt es natürlich manchmal Zusammenwirken von anti-israelischen Akteuren mit links-anti-imperialistischen. Aber das Beispiel, was ich gerade aus Konstanz genannt habe, mit dem Tag gegen Gewalt an Frauen, das ist beispielsweise ein Fall, den wir dem links-anti-imperialistischen Hintergrund zuordnen. Und gleichzeitig bei Gruppen wie Intifada, Regionalgruppe XY, also beispielsweise Hannover, das wären dann für uns Akteure, die wir dem anti-israelischen Aktivismus zuordnen, die sich ja auch nach dem 7. Oktober eigentlich nur dafür gegründet haben, um Israel zu mobilisieren.
Sie nannten Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Problem. Häufig wird es aber nicht als dieses gesehen und diskutiert, wie ich beobachten konnte. Medial wird beispielsweise häufig das Problem von Antisemitismus mit extrem rechten Hintergrund unterbelichtet. Antisemitismus bei der AfD spielt beispielsweise häufig kaum eine Rolle. Häufiger, so mein Eindruck, wird auch im politischen Diskurs zunehmend vom sogenannten importierten Antisemitismus gesprochen. Ihre Einschätzung dazu?
Genau. Das ist natürlich viel diskutiert. Was wir mit unserer Arbeit machen, ist auf die Handlungsebene blicken. auf die betroffenen Positionen. Also wir können ja mit unseren Daten gar nicht schauen, wie viele Menschen in Deutschland antisemitisch denken, aus welchen Gründen sie antisemitisch denken, welche Einstellungen da quasi zugrunde liegen. Wir sehen halt, wie diese antisemitischen Einstellungen in die Tat umgesetzt werden und haben deshalb den Fokus auf die politisch-weltanschaulichen Hintergründe und nicht auf Täterhintergründe. Und genau, wir sehen, im vergangenen Jahr haben wir einfach einen Höchststand an Vorfällen mit einem rechtsextremen Hintergrund dokumentiert, das zweite Jahr in Folge. Das ist natürlich immer noch nur ein Anteil von den Vorfällen, die wir insgesamt dokumentieren. Aber wir sehen jetzt, mit unseren Daten können wir es nicht gut sagen, aber wir können sagen, dass Antisemitismus natürlich von allen Gruppen ausgeht. Also auch, wir sehen auch christlich-fundamentalistische Vorfälle, wir sehen Vorfälle aus der politischen Mitte, also der ganzen Bandbreite eigentlich.
Wir hatten es vorher über Antisemitismus im Internet. Die meisten antisemitischen Fälle können Sie aber auf der Straße verorten. Sie nannten eben auch nochmal Ihre betroffenenzentrierte Arbeitsweise. Viele direkte Angriffe auf jüdische Menschen und oder Israelis konnten Sie in Ihrem Jahresbericht auch feststellen. Was macht es denn mit Betroffenen? Was können Sie dazu sagen? Und wie sicher bzw. unsicher ist es, sich aktuell als jüdisch oder israelisch in der Öffentlichkeit zu erkennen zu geben?
Ja, wir beschreiben das immer so, dass Antisemitismus für Jüdinnen und Juden in Deutschland ein alltagsprägendes Phänomen ist. Also dadurch, dass wir die Vorfälle an allen möglichen Tatorten dokumentieren, sind es gerade gesagt auf der Straße, aber auch im öffentlichen Personennahverkehr, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Supermarkt, im Fitnessstudio, auf dem Sportplatz, ist einfach ganze Bandbreite an Orten, an denen es zu antisemitischen Vorfällen kommen kann. Und das wissen sind Betroffene von Antisemitismus auch. Jüdinnen und Juden wissen, dass sie potenziell überall mit antisemitischen Vorfällen konfrontiert werden können. Und das macht natürlich was mit ihnen. Da spielt auch der politisch-weltanschauliche Hintergrund mit rein, über den wir gerade gesprochen haben, weil der Antisemitismus potenziell von allen ausgehen kann. Also Jüdinnen und Juden können nicht konkrete Orte meiden und umgruppen, weil sie oft auch gar nicht zuordnen können, von wem dieser Vorfall ausging. Und natürlich sich auf dem Weg zur Arbeit begeben, zur Schule, zu Freunden, ins Café, ins Kino und an all diesen alltäglichen Orten dann auch potenziell mit Antisemitismus konfrontiert werden. Genau, trägt natürlich zu einer Verunsicherung bei oder kann zu einer Verunsicherung beitragen. Und wir hören das jetzt auch in den letzten Jahren einfach nochmal verstärkt, dass sich Jüdinnen und Juden natürlich sehr gut überlegen, wem sie eigentlich erzählen, dass sie jüdisch sind. Dass sie nochmal anders drüber nachdenken, jüdische Symbole sichtbar zu tragen. Dass sie drüber nachdenken, an welchen Orten sie vielleicht die Davidsternkette unter das T-Shirt machen, mit oder ohne Kippa aus dem Haus gehen, nach einem Umzug neuen Freunden im Sportverein oder der Nachbarschaft erzählen, dass sie jüdisch sind. Also wir sehen hier schon einen Rückgang von sichtbarem jüdischen Leben, der auch ganz klar mit dem angestiegenen Antisemitismus zu tun hat.
Und gleichzeitig bleibt trotz Ihres erhellenden Jahresberichts das Dunkelfeld antisemitischer Vorfälle hoch. Was können denn, also zum Schluss des Gesprächs vielleicht ein Praxistipp oder wie es auch manchmal genannt wird, was können denn HörerInnen konkret tun, um dagegen, also gegen das große Dunkelfeld zu tun, aber vielleicht auch etwas an den hohen Fallzahlen selbst und damit gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens?
Also ich denke, ganz wichtig ist natürlich erstmal, Antisemitismus zu widersprechen, wenn er einem begegnet. Also wir erleben es immer wieder, dass es Jüdinnen und Juden sind, die dann antisemitischen Äußerungen beispielsweise in der U-Bahn widersprechen, angefeindet werden als Reaktion und dann niemand beisteht, niemand sich solidarisch zeigt. Oder wenn Jüdinnen und Juden so angegriffen würden, dass da auch häufig keine Unterstützung erfolgt. Also ganz klar erstmal dem Antisemitismus widersprechen, wenn man ihn sieht, auch egal woher er kommt, also aus allen politischen Richtungen. Und wichtig ist natürlich auch, dass diese Vorfälle bekannt werden und dokumentiert werden. Deshalb freuen wir uns immer, wenn wir eine Meldung bekommen, auch von Zeuginnen antisemitischer Vorfälle, um das dokumentieren zu können, um da, wie Sie es auch schon gesagt haben, das Dunkelfeld zu erhellen. Wir sehen derzeit so ein bisschen eine Gewöhnung oder wir haben die Befürchtung, dass sich vor allem die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft an den Antisemitismus, der ja auch so sichtbar ist im Stadtbild, auf dem Campus, im Feuilleton, dass man sich daran gewöhnt, antisemitische Positionen zu begegnen und sich das normalisiert. Und ich denke, das ist total wichtig, dass diese Normalisierung nicht stattfindet, sondern dass man da jedes Mal entschieden entgegentritt und sich solidarisch zeigt mit Jüdinnen und Juden, aber auch Betroffenen von Antisemitismus, die nicht jüdisch sind.